Stellen Sie sich die endlosen Wälder Nordeuropas vor etwa 1000 Jahren vor unserer Zeitrechnung vor, wo zwischen uralten Eichen und dichten Tannenwäldern die Lichter kleiner Siedlungen schimmerten. Hier zwischen Sümpfen und Flüssen, die ihre dunklen Wasser zu fernen Meeren trugen, lebten Völker, die die Römer später Germanen nennen würden. Dieser Name kam von dem lateinischen Germanus, was die Waren oder die Nahen bedeutete. Diese Stämme ahnten noch nicht, dass ihre Nachkommen das römische Reich selbst erschüttern und die Landkarte ganz Europas neu zeichnen würden. Stellen Sie sich die Szene vor. Rauch aus langen Holzhäusern steigt über die Baumkronen auf, während Kinderstimmen sich mit dem Muhen des Viehs und dem fernen Heulen der Wölfe vermischen. Diese Menschen nannten sich unterschiedlich. Die Friesen lebten an den Meeresküsten, wo der Wind niemals ruhte, die Sueben in den Bergen, wo wilde Flüsse entsprangen, die Sachsen in den Ebenen, wo Schafe auf endlosen Weiden grasten. Über 70 Stämme waren von den baltischen Seen bis zu den alpinen Gipfeln verstreut, jeder mit seinen eigenen Göttern, seinen eigenen Häuptlingen, seinen eigenen Geheimnissen. Die Römer vereinten sie später unter einem Namen, obwohl die Germanen sich selbst niemals als ein einziges Volk betrachteten. Sie bauten keine prächtigen Tempel aus Marmor oder Städte mit tausenden Einwohnern. Ihre Heiligtümer versteckten sich in den tiefsten Dickichten und ihre Schätze lagen auf dem Grund heiliger Seen. Doch diese Kinder von Nebel und Wäldern trugen in sich eine Kraft, die bald die Grundfesten der zivilisierten Welt erschüttern sollte. Wie wurden diese einfachen Waldbewohner zu Völkern, die das Gesicht des modernen Europa prägten? Die Indoeuropäer kommen in die Wälder. Stellen Sie sich die gewaltigen Wanderungswellen vor, die um das Jahr 1000 vor unserer Zeitrechnung durch Eurasien rollten, wie eine Meeresflut, die alles auf ihrem Weg hinwegspült. Zehntausende von Menschen, ihre von Ochsen gezogenen Wagen, knarrten über die Steppenwege und hinterließen Staubwolken, die bis zu den Himmelswolken aufstiegen. Das waren die Indoeuropäer, Völker, die Sprachen sprachen, von denen die Hälfte der heutigen europäischen Sprachen abstammt. Stellen Sie sich die Szene vor. Endlose Karawanen, wo Frauen mit Kindern auf den Armen neben Männern reiten, die mit Bronzeschwertern bewaffnet sind, während sich Viehherden über Kilometer entlang der alten Handelsrouten erstrecken. Diese Wanderer waren keine Barbaren in dem Sinne, wie sie später von römischen Historikern dargestellt werden sollten. Sie beherrschten komplexe Technologien der Metallverarbeitung, kannten die Geheimnisse der Pferdezähmung, verstanden die Astronomie ausreichend für die Navigation nach den Sternen. Ihre Schmiede konnten Bronzewaffen herstellen, die so vollkommen waren, dass sie selbst in den entferntesten Ecken Europas bewundert wurden. Doch ihr wichtigster Reichtum war die Sprache, ein komplexes System von Lauten und Wörtern, das die jahrtausendealte Weisheit der Steppenvölker in sich trug. Als diese Stämme die dichten Wälder Nordeuropas erreichten, stießen sie auf eine Landschaft, die sich grundlegend von den gewohnten Steppen und Wiesen unterschied. Stellen Sie sich den überwältigenden Eindruck vor. Anstatt endloser Horizonte, eine Wand aus Bäumen, die undurchdringlich schien, anstatt trockener Winde, feuchter Nebel, der aus den Sümpfen sickerte, anstatt klaren Himmels, ein grünes Dach aus Blättern, durch das kaum die Sonne drang. Diese Wälder waren die Heimat von Völkern, die hier noch seit der Eiszeit lebten, finno-ugrische Stämme, die jeden Pfad, jeden sicheren Ort für Flussüberquerungen kannten. Die ersten indoeuropäischen Siedler eroberten diese Länder nicht mit Gewalt. Sie sickerten allmählich durch die Waldmassive, wie Wasser durch sandigen Boden. Einige Gruppen ließen sich an den Waldrändern nieder, wo man Viehzucht mit Jagd verbinden konnte. Andere drangen in die Tiefen des Waldes vor und suchten fruchtbare Lichtungen, wo sie ihre ersten dauerhaften Siedlungen errichten konnten. Stellen Sie sich vor, wie diese frühen Gemeinden aussahen. Lange Holzhäuser, deren Wände aus Lehm und Stroh bestanden, während die Dächer mit Schilf oder Grassoden gedeckt waren. Der Rauch von den Herdfeuern stieg durch Öffnungen in den Dächern auf und bildete dünne Säulen, die sich über den Baumkronen verloren. In der Mitte jedes Hauses loderte ein ewiges Feuer, das nicht nur Wärme und Licht spendete, sondern auch das spirituelle Zentrum der Familie darstellte. Diese Siedler brachten nicht nur neue Technologien mit, sondern auch neue Götter. Wo die einheimischen Völker Waldgeister und Wassernymphen verehrten, führten die Indoeuropäer Himmelsgötter ein, mächtige Gestalten, die über Donner und Blitz herrschten. Ihre Hauptgottheit war ein Himmelsvater, der später unter verschiedenen Namen bekannt werden sollte, als Wodan bei den Germanen, als Zeus bei den Griechen, als Jupiter bei den Römern. Die Verschmelzung der beiden Kulturen geschah nicht über Nacht. Generationen vergingen, während sich die Sprachen vermischten, die Götter sich vereinten und die Technologien sich kombinierten. Aus dieser Synthese entstand etwas völlig Neues, eine Kultur, die sowohl die Weisheit der Steppe als auch die Geheimnisse des Waldes in sich trug. Gegen Ende des ersten Jahrtausends vor Christus hatten sich diese gemischten Gemeinschaften zudem entwickelt, was Archäologen heute als die Jastorf-Kultur bezeichnen. In den Torfmooren Norddeutschlands und Dänemarks finden wir ihre Überreste, Tongefäße mit charakteristischen Verzierungen, Bronzeschmuck von außergewöhnlicher Schönheit und die ersten Eisenwerkzeuge, die eine neue Ära der Metallverarbeitung einläuteten. So begannen die Wurzeln dessen zu wachsen, was später als das germanische Volk bekannt werden sollte, nicht als eine einheitliche Rasse, sondern als ein komplexes Mosaik von Kulturen, Sprachen und Traditionen, die alle aus der Begegnung zwischen den Wanderern aus dem Osten und den Waldvölkern des Nordens entstanden waren. Die Jastorf-Kultur entsteht. Stellen Sie sich die nebligen Moore Norddeutschlands um 800 vor Christus vor, wo die ersten Töpfer ihre Hände in den feuchten Lehm tauchen und dabei nicht ahnen, dass sie eine Kultur schaffen, die Archäologen 2,5 Jahrtausende später als den wahren Ursprung des germanischen Volkes bezeichnen werden. In den Siedlungen zwischen Elbe und Weser, wo der Morgennebel über den Flussauen hängt und die ersten Sonnenstrahlen durch die Baumkronen brechen, entsteht aus der Verschmelzung indoeuropäischer Traditionen mit einheimischen Fertigkeiten etwas völlig Neues. Stellen Sie sich die Szene vor. In einer kleinen Siedlung am Rande eines Torfmoores kniet eine Frau vor ihrem Brennofen, während die charakteristischen Tongefäße langsam ihre endgültige Form annehmen. Diese Keramik ist anders als alles, was ihre Vorfahren geschaffen haben. Die Oberfläche ist mit geometrischen Mustern verziert, die sowohl die Spiralen der Steppenvölker als auch die Wellenlinien der Waldkultur widerspiegeln. Jeder Topf, jede Schale erzählt die Geschichte zweier Welten, die sich hier im nebligen Norden zu einer neuen Identität vereinen. Die Archäologen haben diese Kultur nach dem kleinen Dorf Jastorf in der Lüneburger Heide benannt, wo 1997 die ersten charakteristischen Funde gemacht wurden. Doch diese Bezeichnung erfasst kaum die revolutionäre Bedeutung dessen, was hier geschah. Zum ersten Mal in der Geschichte Nordeuropas entstand eine Kultur, die weder rein indoeuropäisch noch rein einheimisch war, sondern eine einzigartige Synthese darstellte, die den Grundstein für alles legen sollte, was wir heute als germanisch bezeichnen. Stellen Sie sich vor, wie diese frühen Gemeinden aussahen. Die langen Holzhäuser waren größer geworden, manche über 30 Meter lang, und beherbergten nicht nur eine Familie, sondern ganze Sippen mit ihrem Vieh. Die Wände bestanden aus sorgfältig geflochtenen Weidenzweigen, die mit Lehm verputzt waren, während die Dächer aus Reet oder Stroh das Innere vor den häufigen Regenfällen schützten. In der Mitte jedes Hauses loderte das heilige Feuer, dessen Rauch durch eine Öffnung im Dach entwich und sich mit dem ewigen Nebel der Moore vermischte. Die Bewohner dieser Siedlungen waren keine primitiven Bauern mehr. Sie beherrschten die Eisenverarbeitung, eine Technologie, die sie zu den fortschrittlichsten Völkern ihrer Zeit machte. Ihre Schmiede konnten Schwerter herstellen, die in ihrer Qualität den berühmten keltischen Waffen in nichts nachstanden. Doch noch wichtiger war ihre Beherrschung der Landwirtschaft. Sie hatten gelernt, die feuchten Böden zu entwässern und fruchtbar zu machen, wodurch sie Überschüsse produzieren konnten, die Handel und Handwerk ermöglichten. Die Jastorf-Kultur war keine einheitliche Zivilisation, sondern ein Netzwerk verwandter Stämme, die über ein gewaltiges Gebiet von der Nordsee bis zur Oder verstreut waren. Jeder Stamm hatte seine eigenen Traditionen, seine eigenen Götter, seine eigene Interpretation der gemeinsamen kulturellen Grundlagen. Die Funde zeigen eine erstaunliche Vielfalt. Während die Stämme an der Küste sich auf Fischfang und Bernsteinhandel spezialisierten, entwickelten die Binnenlandvölker ausgeklügelte Systeme der Viehzucht und des Ackerbaus. Diese kulturelle Blüte wäre ohne die revolutionäre Veränderung in der Bestattungspraxis nicht möglich gewesen. Während ihre Vorfahren ihre Toten begraben hatten, führten die Jastorf-Leute die Kremation ein. Stellen Sie sich die feierlichen Zeremonien vor. Ein Toter wird auf einem Scheiterhaufen verbrannt, während die Gemeinde Lieder singt und Opfergaben ins Feuer wirft. Die Asche wird in kunstvoll verzierte Urnen gefüllt und in heiligen Hainen beigesetzt. Diese Praxis war nicht nur eine Änderung der Bestattungsriten, sondern spiegelte eine fundamentale Veränderung der religiösen Weltanschauung wider. Die Jastorf-Kultur entwickelte auch die ersten Ansätze dessen, was später als germanische Runensprache bekannt werden sollte. Obwohl die frühesten Runen erst Jahrhunderte später auftauchen, finden wir in den Jastorf-Funden bereits Zeichen und Symbole, die auf ein entwickeltes System magischer und religiöser Kommunikation hindeuten. Ihre Töpfer ritzten geheimnisvolle Symbole in ihre Waren, ihre Schmiede verzierten Waffen mit Zeichen, die vermutlich Schutz und Macht verleihen sollten. Gegen Ende dieser Periode, um 500 vor Christus, hatte sich die Jastorf-Kultur zu einer der dominierenden Kräfte Nordeuropas entwickelt. Von ihren Zentren in der norddeutschen Tiefebene strahlte ihr Einfluss bis nach Skandinavien und ins Baltikum aus. Die Grundlagen waren gelegt für das, was in den kommenden Jahrhunderten als das germanische Volk in die Geschichte eingehen sollte. 70 Stämme im wilden Germanien. Stellen Sie sich die gewaltigen Wälder Germaniens um 500 vor Christus vor, wo zwischen uralten Eichen und nebelverhangenen Sümpfen mehr als 70 verschiedene Stämme lebten, jeder mit seiner eigenen Sprache, seinen eigenen Göttern und seinen eigenen Traditionen. Von der windgepeitschten Nordseeküste bis zu den schneebedeckten Alpengipfeln, von den reißenden Flüssen des Ostens bis zu den mystischen Rheintälern erstreckte sich ein Mosaik menschlicher Gemeinschaften, das in seiner Vielfalt kaum zu übertreffen war. Diese Stämme kannten noch keinen gemeinsamen Namen für sich selbst, doch die Römer würden sie bald unter der Bezeichnung Germani zusammenfassen und damit einen Begriff prägen, der die Geschichte Europas für immer verändern sollte. Stellen Sie sich die Szene vor. Am Ufer der Nordsee leben die Friesen, deren Häuser auf künstlichen Hügeln errichtet sind, um sie vor den Gezeiten zu schützen. Diese Meeresvölker sind Herren der Wellen. Ihre Boote gleiten durch die Marschen wie Geister durch den Nebel. Ihre Frauen weben Stoffe aus Schafwolle, die so kostbar sind, dass sie bis nach Rom gehandelt werden, während ihre Männer in gefährlichen Fahrten den bernsteinfarbenen Schatz der Küsten sammeln, den die Römer als Tränen der Götter bezeichnen. Weiter im Binnenland, wo die großen Flüsse sich durch endlose Wälder schlängeln, herrschen die Cherusker über weite Gebiete zwischen Weser und Elbe. Ihre Siedlungen sind Festungen aus Holz und Erde, umgeben von Palisaden, die jeden Eindringling abschrecken. Der Rauch ihrer Schmiedefeuer steigt zwischen den Baumkronen auf, während ihre Handwerker Eisenwaffen schmieden, die an Schärfe und Härte alles übertreffen, was die Welt bisher gesehen hat. In den bergigen Regionen des Südens haben sich die Sueben etabliert, ein Volk von Kriegern und Wanderern, dessen Name allein schon Furcht in die Herzen ihrer Feinde trägt. Ihre jungen Männer tragen den charakteristischen Sueben-Knoten, eine komplizierte Frisur, die ihre Haare zu einem seitlichen Büschel formt und sie auf dem Schlachtfeld unverwechselbar macht. Diese Stämme kennen keine festen Grenzen. Sie ziehen mit ihren Herden durch die Wälder und beanspruchen neues Land, wann immer sie es benötigen. Die Simbern und Teutonen des hohen Nordens sind vielleicht die furchteinflößendsten aller germanischen Völker. Ihre Krieger sind Riesen von Männern, deren blonde Haare und blaue Augen den Mittelmeerländern wie Erscheinungen aus einer anderen Welt vorkommen. Ihre Frauen begleiten sie in die Schlacht, prophezeien den Ausgang von Kämpfen und opfern Gefangene ihren grimmigen Göttern. Wenn diese Völker sich in Bewegung setzen, erzittert die Erde unter den Hufen ihrer Pferde und dem Dröhnen ihrer Kriegstrommeln. An der Ostseeküste siedeln die Goten, ein Volk von Seefahrern und Händlern, deren Schiffe die Bernsteinstraße befahren und kostbare Güter zwischen dem Norden und dem Süden transportieren. Ihre Handwerker verstehen es, aus dem fossilen Harz kunstvolle Schmuckstücke zu fertigen, die in den Palästen Roms und Athens begehrt sind. Ihre Frauen tragen goldene Diademe und Bernsteinketten, die im schwachen Nordlicht wie gefangene Sonnenstrahlen leuchten. Zwischen diesen großen Stämmen leben Dutzende kleinerer Völker, die Langobarden mit ihren langen Bärten, die Markomanni, die Quaden, die Semnones und viele andere, jeder mit seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Helden und seinen eigenen Träumen von Ruhm und Eroberung. Ihre Sprachen sind verwandt, aber so verschieden, dass ein Friese einen Goten kaum verstehen kann. Ihre Götter tragen ähnliche Namen, aber erscheinen in unterschiedlichen Gestalten. Diese Völker leben nicht in Isolation voneinander. Handelsrouten verbinden die entferntesten Siedlungen. Heiratsbündnisse schaffen Verbindungen zwischen den Stämmen und Krieger wandern von einem Volk zum anderen, um Ruhm und Reichtum zu suchen. In den heiligen Hainen treffen sich die Stammesältesten zu gemeinsamen Festen, wo sie die alten Lieder singen und die Geschichten ihrer Vorfahren erzählen. Doch diese friedlichen Zeiten sind gezählt. Im Süden sammelt sich eine Macht, die das Schicksal aller germanischen Völker verändern wird. Die Adler Roms rücken näher und bald werden die Stämme des Nordens vor der Entscheidung stehen, sich der römischen Macht zu beugen oder den Kampf um ihre Freiheit aufzunehmen. Die Bühne ist bereitet für eine Auseinandersetzung, die die Grenzen der bekannten Welt neu definieren wird. Kimbern und Teutonen erschüttern Rom. Stellen Sie sich die Schrecken vor, die Rom um das Jahr 113 vor Christus erfassten, als die ersten Berichte über eine Wanderung von unvorstellbaren Ausmaßen die Hauptstadt erreichten. Aus den nebelverhangenen Landen des hohen Nordens, wo die Sonne selbst im Sommer kaum über die Baumkronen steigt, war eine Völkerwanderung von solcher Gewalt in Bewegung geraten, dass sie alles auf ihrem Weg hinwegfegte wie eine Sturmflut. Hunderttausende von Kriegern, Frauen und Kindern zogen südwärts. Ihre Ochsenkarren knarrten unter der Last ihrer gesamten Habe, während ihre Herden die Weiden kahl fraßen und ihre Kriegsrufe die Berge widerhallen ließen. Die Kimbern und Teutonen, diese Giganten des Nordens, waren nicht gekommen, um zu plündern und wieder zu verschwinden. Sie suchten neues Land, neue Heimat, denn ihre alten Siedlungsgebiete an der Nordsee waren von verheerenden Sturmfluten heimgesucht worden, die ganze Landstriche unter Wasser gesetzt hatten. Stellen Sie sich die Szene vor, Familien, die zusehen mussten, wie ihre Häuser in den Fluten versanken, Väter, die ihre Kinder auf die Schultern nahmen und mit ihnen ins Ungewisse zogen, Mütter, die ihre wenigen Habseligkeiten in Bundeln trugen und nicht wussten, ob sie jemals wieder eine Heimat finden würden. Diese Wanderung war mehr als ein Auszug verzweifelter Flüchtlinge. Sie war eine Naturgewalt in menschlicher Gestalt. Die Kimbern waren berüchtigt für ihre Größe und ihre Wildheit. Männer, die einen Kopf größer waren als die durchschnittlichen Römer, deren blonde Haare wie Mähnen um ihre Schultern flossen und deren Kriegsschreie das Blut in den Adern gefrieren ließen. Ihre Frauen begleiteten sie nicht nur. Sie kämpften an ihrer Seite, prophezeiten vor den Schlachten und opferten die Gefangenen ihren grimmigen Göttern auf hölzernen Altären, die mit Blut getränkt waren. Der erste Zusammenstoß mit römischen Truppen ereignete sich in Noricum, dem heutigen Österreich, wo der Konsul Gnaeus Papirius Carbo mit seiner Legion den Barbaren entgegenmarschierte. Doch die Römer waren nicht auf die Wucht dieser nordischen Sturmflut vorbereitet. Stellen Sie sich die Verwirrung vor, disziplinierte Legionäre, die seit Generationen gewohnt waren, gegen zivilisierte Feinde zu kämpfen, sahen sich plötzlich einer Horde gegenüber, die alle Regeln der Kriegsführung missachtete. Die Kimbern stürmten mit wilden Schreien in die römischen Reihen, ihre langen Schwerter blitzten in der Sonne und ihre Speere durchbohrten die berühmten Schilde der Legionen. Nach diesem ersten Schock zogen die Germanenstämme weiter westwärts und brachten Tod und Verwüstung über Gallien. 12 Jahre lang wanderten sie durch das Land, eine lebende Apokalypse, die alles verschlang, was sich ihnen in den Weg stellte. Römische Armeen wurden vernichtet, Städte geplündert, ganze Landstriche entvölkert. Die Nachricht von ihren Siegen verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die germanischen Wälder und ermutigte andere Stämme, sich gegen die römische Macht zu erheben. Der Höhepunkt dieser Katastrophe kam im Jahr 105 vor Christus bei Arausio, dem heutigen Orange. Hier trafen die vereinten Kimbern und Teutonen auf die größte Armee, die Rom je gegen sie ins Feld geführt hatte. 2 Konsuln, Gnaeus Malius Maximus und Quintus Servilius Caepio, führten insgesamt 8 Legionen in die Schlacht, über 80.000 der besten Soldaten Roms. Doch Eifersucht und Rivalität zwischen den Kommandeuren führten dazu, dass die römischen Truppen getrennt marschierten und einzeln angegriffen werden konnten. Stellen Sie sich das Gemetzel vor. Die Kimbern und Teutonen, angeführt von ihren Häuptlingen Boiorix und Teutobot, stürmten wie eine Lawine auf die römischen Linien zu. Ihre Kriegsrufe übertönten das Klirren der Waffen, ihre Speere verdunkelten den Himmel und ihre Wut war so furchtbar, dass selbst erfahrene Veteranen die Flucht ergriffen. Als die Sonne unterging, waren beide römischen Armeen vernichtet. Die Leichen der Legionäre bedeckten das Schlachtfeld und die Adler Roms lagen zerbrochen im Staub. Diese Katastrophe erschütterte die römische Welt bis ins Mark. In Rom selbst brach Panik aus. Die Bevölkerung floh aus der Stadt und der Senat erklärte den Ausnahmezustand. Zum ersten Mal seit Hannibal schien Rom selbst bedroht zu sein. Die Kimbern und Teutonen hatten bewiesen, dass die römische Macht nicht unbesiegbar war und ihre Namen wurden zu Symbolen des Schreckens, die noch Generationen später die Albträume römischer Kinder bevölkerten. Doch diese Stunde des Triumphs war auch der Beginn des Endes, denn Rom würde einen Mann hervorbringen, der das Schicksal wenden sollte. Caesar stoppt am Rhein. Stellen Sie sich die Spannung vor, die im Jahr 58 vor Christus die römische Welt erfasste, als Berichte über eine neue germanische Bedrohung Rom erreichten. Diesmal war es nicht eine wandernde Völkerwanderung wie die der Kimbern und Teutonen, sondern etwas noch Gefährlicheres. Ein einzelner Mann, der die chaotische Kraft der Germanenstämme zu bündeln drohte. Sein Name war Ariovist, König der Sueben, und er hatte bereits 1/3 des Landes der Sequaner in Gallien erobert. Mit dem unverschämten Anspruch, weitere Gebiete für sein wachsendes Volk zu beanspruchen. Gaius Julius Caesar, der ehrgeizige Prokonsul von Gallien, erkannte sofort die Gefahr, die von diesem germanischen Warlord ausging. Ariovist war nicht nur ein Krieger, sondern ein Politiker, der die Kunst der Diplomatie ebenso meisterhaft beherrschte wie die Führung seiner wilden Truppen. Er hatte Bündnisse mit gallischen Stämmen geschlossen, römische Waffen und Taktiken studiert und sogar den Titel eines Freundes des römischen Volkes erhalten. Doch hinter dieser zivilisierten Fassade verbarg sich ein Mann, der davon träumte, ein germanisches Reich zu errichten, das vom Rhein bis zu den Pyrenäen reichen sollte. Stellen Sie sich die Szene vor. In seinem befestigten Lager am Rhein sitzt Ariovist auf seinem Thron aus Eichenholz, umgeben von seinen Häuptlingen, deren goldene Armreifen im Licht der Fackeln glänzen. Seine Krieger sind keine primitiven Barbaren mehr, sondern disziplinierte Soldaten, die römische Waffen tragen und in römischen Formationen kämpfen können. Doch ihre Augen brennen noch immer mit dem wilden Feuer ihrer Vorfahren und ihre Loyalität gehört nicht Rom, sondern dem Mann, der ihnen Land und Beute versprochen hat. Die Verhandlungen zwischen Caesar und Ariovist waren ein Duell der Giganten, ein Kräftemessen zwischen zwei Männern, die beide die Welt nach ihrem Willen formen wollten. Caesar, der kultivierte Römer mit seiner perfekten Rhetorik und seinen politischen Manövern, traf auf Ariovist, den Barbaren mit der Weisheit der Wälder und der Wildheit seiner Krieger. Beide Männer wussten, dass nur einer von ihnen die Oberhand in diesem Spiel behalten konnte. »Warum kommst du in mein Land?«, fragte Ariovist bei ihrer berühmten Begegnung, seine Stimme rau wie das Knurren eines Bären. »Die Gallier haben mich gerufen, nicht euch Römer. Dieses Land gehört dem Starken, und ich bin stärker als eure Legionen.« Seine Worte waren nicht nur eine Herausforderung, sondern eine Kriegserklärung gegen alles, was Rom repräsentierte. Caesar, niemals um eine Antwort verlegen, erwiderte mit der kalten Präzision eines Mannes, der gewohnt war, über Leben und Tod zu entscheiden: Rom duldet keine Konkurrenz jenseits der Alpen. Zieh dich über den Rhein zurück, oder du wirst die Macht kennenlernen, die Kimbern und Teutonen bereits vernichtet hat. Die Schlacht, die folgte, war mehr als ein militärischer Zusammenstoß. Es war ein Kampf zwischen zwei Welten, zwischen der Zivilisation des Südens und der Wildheit des Nordens. Stellen Sie sich vor, wie sich die beiden Armeen gegenüberstanden. Auf der einen Seite die berühmten Legionen Caesars, ihre Rüstungen glänzend poliert, ihre Reihen perfekt ausgerichtet, ihre Disziplin das Ergebnis von Jahrhunderten militärischer Tradition. Auf der anderen Seite die Sueben, groß und wild, ihre langen Haare zu dem charakteristischen Suebenknoten gebunden, ihre Schreie hallten über das Schlachtfeld wie das Heulen von Wölfen. Als die Armeen aufeinanderprallten, schien es zunächst, als könnte die germanische Wucht die römische Ordnung durchbrechen. Die Sueben kämpften mit einer Verzweiflung, die nur Männer aufbringen können, die um ihre Freiheit kämpfen. Doch Caesar hatte aus den Fehlern seiner Vorgänger gelernt. Seine Legionen hielten stand. Und allmählich begann die römische Kriegsmaschine zu funktionieren. Ariovist selbst kämpfte wie ein Besessener. Sein Schwert hieb Breschen in die römischen Reihen. Seine Stimme feuerte seine Krieger an. Doch als die Schlacht sich gegen ihn wendete, musste er erkennen, dass Mut allein nicht ausreichte. Mit den Überresten seiner Armee floh er über den Rhein zurück ins germanische Herzland. Ein gebrochener Mann, dessen Träume von einem großgermanischen Reich in den Fluten des großen Stroms versanken. Caesar ließ den Rhein zur Grenze erklären. Diese Entscheidung sollte die Geschichte Europas für die nächsten 500 Jahre bestimmen. Der große Fluss wurde zur Scheidelinie zwischen zwei Welten, der römischen Zivilisation und der germanischen Wildnis, zwischen Ordnung und Freiheit, zwischen Imperium und Stämmen. Doch die Germanen würden nicht lange jenseits des Rheins bleiben. Arminius vernichtet die Legionen des Varus. Stellen Sie sich die verhängnisvolle Ruhe vor, die über den Teutoburger Wald im Herbst des Jahres 9 nach Christus lag, als drei römische Legionen ahnungslos in die Falle marschierten, die ihnen einen Mann gestellt hatte, den sie für ihren Verbündeten hielten. Quintilius Varus, der Statthalter Germaniens, führte seine Soldaten durch die nebelverhangenen Wälder, überzeugt davon, dass er lediglich einen Aufstand niederschlagen müsse. Neben ihm ritt Arminius, ein junger Cheruskerfürst, der in Rom erzogen worden war und sogar das römische Bürgerrecht besaß. Doch hinter der zivilisierten Fassade dieses germanischen Adligen verbarg sich ein Mann, der seit Jahren den perfekten Moment für seinen Widerstand geplant hatte. Arminius war ein Produkt der römischen Germanenpolitik, die darauf abzielte, die Söhne der Stammesführer als Geiseln nach Rom zu bringen und sie zu loyalen Vasallen zu erziehen. Jahre hatte er in der Hauptstadt des Imperiums verbracht, hatte die lateinische Sprache gelernt, römische Sitten angenommen und sogar in den Auxiliartruppen gedient. Er kannte die römische Militärtaktik besser als jeder andere Germane seiner Zeit, verstand die Stärken und Schwächen der Legionen und wusste genau, wie man sie besiegen konnte. Doch die Jahre in Rom hatten nicht sein germanisches Herz gebrochen, sondern seinen Wunsch nach Freiheit nur verstärkt. Stellen Sie sich vor, wie er Tag für Tag mit ansehen musste, wie seine Landsleute als Barbaren bezeichnet wurden, wie römische Politiker über die Zukunft Germaniens entschieden, ohne die Germanenstämme zu fragen. In seinem Inneren wuchs ein Plan heran, so kühn und gefährlich, dass er das Schicksal des gesamten römischen Reiches hätte verändern können. Der Teutoburger Wald war der perfekte Ort für sein Vorhaben. Hier, wo die uralten Eichen so dicht standen, dass am Tag nur wenig Licht den Waldboden erreichte, wo Moore und Sümpfe jeden Schritt tückisch machten und wo die Germanen jeden Baum und jeden Pfad kannten, würde sich zeigen, wer der wahre Herr dieser Länder war. Arminius hatte über Monate hinweg Bündnisse geschmiedet, Krieger versammelt und Strategien vorbereitet. Seine Verbündeten versteckten sich in den Wäldern, warteten auf das vereinbarte Zeichen. Stellen Sie sich die Szene vor. Die 17., 18. und 19. Legion, insgesamt über 20.000 Mann, marschieren in einer langen Kolonne durch die schmalen Waldwege. Ihre Rüstungen glänzen feucht vom Nebel. Ihre Standarten flattern träge in der windstillen Luft. Varus reitet an der Spitze, ein erfahrener Beamter, dessen Kenntnisse aus anderen Provinzen ihm wenig bei der Verwaltung der germanischen Wälder helfen. Er vertraut Arminius vollkommen, diesem kultivierten jungen Mann, der so perfekt lateinisch spricht und so römisch erscheint. Doch Arminius' Augen brennen vor innerer Spannung. Er weiß, dass jeder Schritt die Römer tiefer in die Falle führt, dass seine Krieger bereits in Position sind, dass die Stunde der Entscheidung endlich gekommen ist. In seiner Muttersprache bedeutet sein Name der Große, und heute wird er beweisen, ob er diesen Namen verdient. Der Kampf begann mit einem Kriegsschrei, der aus 1000 Kehlen durch den Wald hallte. Von allen Seiten stürmten die Germanen aus ihren Verstecken. Ihre Speere durchbrachen die römischen Reihen, ihre Strategien überraschten die Legionen. Die Römer, die in der engen Waldschlucht keine Schlachtordnung bilden konnten, gerieten in Verwirrung. Varus selbst erkannte zu spät, dass sein Vertrauter ihn getäuscht hatte, und wählte den Ehrentod, um der Gefangenschaft zu entgehen. 3 Tage dauerte die Schlacht. 3 Tage! In denen die römische Armee in den germanischen Wäldern ihre schwerste Niederlage erlitt. Als die Kampfhandlungen endeten, waren 3 Legionen vollständig geschlagen, ihre Adler erbeutet, ihre Soldaten gefallen oder gefangen. Arminius stand inmitten des Schlachtfeldes, seine Waffen erhoben, seine Augen leuchtend vor Triumph. Die Nachricht von der Niederlage erreichte Rom wie ein Donnerschlag. Kaiser Augustus soll tagelang durch seinen Palast gewandelt sein und immer wieder gerufen haben: Varus, gib mir meine Legionen wieder. Das Trauma saß so tief, dass Rom niemals wieder ernsthaft versuchte, das rechtsrheinische Germanien zu erobern. Arminius hatte mit einem einzigen Erfolg die Grenzen des Imperiums für immer festgelegt. Doch der Sieg hatte seinen Preis. Und die Antwort Roms sollte nicht lange auf sich warten lassen. Lange Häuser und heilige Haine. Stellen Sie sich vor, wie das Morgenlicht durch die dichten Baumkronen des germanischen Waldes bricht und die ersten Rauchsäulen aus einem typischen Dorf aufsteigen lassen, wo das Leben seinen uralten Rhythmus folgt, als hätte die Katastrophe im Teutoburger Wald nie stattgefunden. Hier, zwischen den morastigen Flussauen und den undurchdringlichen Wäldern, wo der Nebel noch lange nach Sonnenaufgang über den Feldern hängt, leben die Germanen in einer Welt, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat. Ihre langen Holzhäuser strecken sich wie schlafende Riesen über die Lichtungen, manche über 40 Meter lang, und beherbergen ganze Sippen mit ihrem Vieh unter einem gemeinsamen Dach aus Stroh und Schilf. Stellen Sie sich die Szene vor. In einem dieser gewaltigen Häuser erwacht eine Großfamilie zum neuen Tag. Der Hausherr, ein bärtiger Mann mittleren Alters, dessen Arme von Jahren harter Arbeit gezeichnet sind, schürt das heilige Feuer in der Mitte des Gebäudes, während seine Frau bereits damit begonnen hat, Haferbrei in einem großen Eisenkessel zu kochen. Ihre Kinder schlafen noch auf ihren Strohlagern, während am anderen Ende des Hauses die Kühe unruhig werden und gemolken werden müssen. Der Rauch des Feuers steigt durch die Öffnung im Dach und vermischt sich mit dem Morgennebel, der über dem Dorf liegt. Diese Häuser sind mehr als nur Wohnstätten. Sie sind die Zentren kleiner Welten. Jedes beherbergt nicht nur eine Familie, sondern eine ganze Sippe mit ihren Knechten, Mägden und Tieren. Die Wände bestehen aus sorgfältig geflochtenen Weidenzweigen, die mit Lehm verputzt sind, um Wind und Wetter zu trotzen. Der Boden ist festgestampfte Erde, die mit Stroh bedeckt ist, um die Feuchtigkeit fernzuhalten. Hier spielen sich die Dramen des germanischen Lebens ab. Geburten und Todesfälle, Hochzeiten und Versöhnungen, Beratungen und Festmähler. Das Leben in diesen Gemeinschaften folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten. Im Frühling, wenn die Erde wieder weich wird und die ersten Blumen in den Lichtungen sprießen, beginnt die Aussaat. Die Männer führen ihre primitiven Holzpflüge über die Felder, während die Frauen den Samen in die Furchen streuen. Gerste und Hafer sind die Hauptgetreide, denn sie gedeihen auch in dem rauen Klima des Nordens. Weizen ist selten und wird nur zu besonderen Anlässen verwendet. Stellen Sie sich vor, wie die Ernte aussieht. Ganze Familien arbeiten von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf den Feldern. Ihre Sicheln blitzen in der Sonne, während sie die goldenen Halme schneiden. Die Frauen binden die Garben, die Kinder sammeln die gefallenen Körner und die Männer transportieren die Ernte zu den Speichern. Am Abend, wenn die Arbeit getan ist, versammelt sich die ganze Gemeinschaft im größten Haus des Dorfes, um das Erntefest zu feiern. Das Essen ist einfach, aber nahrhaft. Brot aus Gerste und Hafer bildet die Grundlage jeder Mahlzeit. Dazu kommen Brei aus verschiedenen Getreidesorten, Käse von ihren Ziegen und Kühen und gelegentlich Fleisch von Schweinen oder Wild aus den Wäldern. Bier ist das Getränk aller Klassen, gebraut aus Gerste und mit Kräutern gewürzt, die ihm einen bitteren, aber erfrischenden Geschmack verleihen. Met, aus Honig gebraut, ist den Festen und besonderen Anlässen vorbehalten. Die Gesellschaft ist streng hierarchisch gegliedert. An der Spitze stehen die Edlen, erkennbar an ihren prächtigen Waffen und ihrem Goldschmuck. Sie besitzen die meisten Ländereien und führen die Kriegerverbände an. Unter ihnen stehen die freien Bauern, die ihr eigenes Land bearbeiten und im Kriegsfall als Fußsoldaten dienen. Am unteren Ende der Gesellschaft befinden sich die unfreien Kriegsgefangene und ihre Nachkommen, die als Knechte und Mägde arbeiten. Doch auch in dieser scheinbar starren Ordnung gibt es Bewegung. Ein tapferer Krieger kann durch Heldentaten in den Rang eines Edlen aufsteigen. Ein erfolgreicher Handwerker kann sich aus der Unfreiheit freikaufen. Und eine kluge Frau kann großen Einfluss auf die Entscheidungen ihres Mannes und seiner Sippe ausüben. Die Frauen sind nicht nur Hausfrauen, sie sind auch Heilerinnen, Wahrsagerinnen und Beraterinnen, deren Meinung in wichtigen Angelegenheiten gefragt ist. In den heiligen Hainen, wo die ältesten Eichen wie Säulen eines natürlichen Tempels stehen, versammeln sich die Stämme zu ihren wichtigsten Zeremonien. Hier opfern sie ihren Göttern. Hier sprechen sie Recht. Hier treffen sie Entscheidungen über Krieg und Frieden. Die Bäume sind so alt, dass ihre Wurzeln mit den Knochen der Ahnen verwachsen zu sein scheinen. Und ihre Kronen reichen so hoch, dass sie die Verbindung zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Götter zu bilden scheinen. Diese Welt der langen Häuser und heiligen Haine wird nicht ewig bestehen, doch für jetzt ist sie noch intakt. Waldgötter und Runenmagie. Stellen Sie sich den tiefsten Punkt des germanischen Waldes vor, wo die uralten Eichen so dicht stehen, dass selbst am hellsten Tag nur wenige Sonnenstrahlen den moosbedeckten Boden erreichen. Hier, in diesem grünen Halbdunkel, wo der Nebel zwischen den Baumstämmen tanzt und jeder Windhauch wie das Flüstern der Götter klingt, haben die Germanen ihre heiligsten Stätten errichtet. Keine prächtigen Tempel aus Marmor und Gold, wie sie in Rom oder Athen stehen, sondern einfache Holzpfähle, roh behauen und mit geheimnisvollen Zeichen verziert, die in einer Reihe zwischen den Bäumen aufragen wie Wächter einer anderen Welt. Diese Göttersäulen, die Irminsul genannt werden, sind mehr als nur religiöse Symbole. Sie sind die Verbindung zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Götter, zwischen der sichtbaren Realität und den unsichtbaren Kräften, die das Schicksal der Stämme lenken. Stellen Sie sich vor, wie ein Priester in der Morgendämmerung zwischen diesen Pfählen wandelt, seine weißen Gewänder wie Geisterschatten im Nebel, während er die alten Gesänge murmelnd die Opfer für die Götter vorbereitet. An der Spitze des germanischen Pantheons steht Wodan, der Allvater, ein einäugiger Gott mit einem wilden Bart und einem Speer, der niemals sein Ziel verfehlt. Er ist der Gott der Krieger und der Weisheit, der Magie und des Todes, der auf seinem achtbeinigen Pferd Sleipnir durch die Welten reitet und die Seelen der gefallenen Helden nach Walhall führt. Die Germanen stellen sich vor, dass er in stürmischen Nächten mit seinem Gefolge der wilden Jagd über die Himmel jagt und dass das Heulen des Windes seine Stimme ist, die Botschaften an die Sterblichen sendet. Neben Wodan steht Dona, der Donnergott, ein riesiger Krieger mit einem mächtigen Hammer, der die Blitze schmiedet und die Donnerschläge über die Erde sendet. Wenn Gewitter über das Land ziehen, sagen die Germanen, dass Dona gegen die Riesen kämpft, die ewigen Feinde der Götter und Menschen. Seine Kraft ist so gewaltig, dass er Berge spalten und Flüsse umleiten kann. Und sein Zorn ist so furchtbar, dass selbst die tapfersten Krieger vor ihm erzittern. Die Göttin Frigg, Wodans Gemahlin, herrscht über Ehe und Mutterschaft, über das Schicksal der Familien und das Gedeihen der Ernte. Sie ist die Mutter aller Dinge, die Weberin der Schicksalsfäden, die in ihrer himmlischen Halle sitzt und die Zukunft der Menschen plant. Die Frauen der Germanen wenden sich in ihren Nöten an sie, opfern ihr ihre kostbarsten Besitztümer und bitten um ihren Schutz für ihre Kinder und Ehemänner. Doch die germanische Religion kennt auch dunklere Aspekte. Loki, der Gestaltwandler, ist der Gott der List und des Betrugs, der Unordnung und des Chaos. Er ist weder gut noch böse, sondern das Prinzip der Veränderung selbst, das sowohl Zerstörung als auch Erneuerung bringt. Die Germanen fürchten und ehren ihn zugleich, denn sie wissen, dass ohne ihn die Welt erstarren würde. Die Verehrung dieser Götter erfolgt nicht in prächtigen Tempeln, sondern in der freien Natur. Heilige Quellen sprudeln aus der Erde hervor und in ihr klares Wasser werfen die Gläubigen kostbare Opfergaben. Schwerter und Speere, Goldschmuck und Bernstein. Stellen Sie sich die Szene vor. Eine junge Frau kniet am Rand einer solchen Quelle. Ihre Hände zittern, als sie ihren wertvollsten Besitz, eine goldene Fibel, die ihr Großvater geschmiedet hat, in das dunkle Wasser gleiten lässt. Ihre Lippen bewegen sich im stillen Gebet, während sie die Götter bittet, ihren Sohn gesund aus der Schlacht heimzubringen. Neben den Göttern verehren die Germanen auch die Geister der Ahnen, die Gestalten ihrer Vorfahren, die noch immer über ihre Nachkommen wachen. In den langen Winternächten, wenn der Sturm um die Häuser heult und die Schatten im Feuerschein tanzen, erzählen die alten Geschichten von den Helden vergangener Zeiten, von ihren Taten und ihren Abenteuern, von ihren Siegen und ihren Niederlagen. Die Magie der Runen durchdringt alle Aspekte des germanischen Lebens. Diese geheimnisvollen Zeichen, die in Holz und Stein geritzt werden, sind mehr als nur Buchstaben. Sie sind Träger magischer Kräfte, die Glück bringen oder Unglück abwenden können. Ein Krieger, der Runen auf sein Schwert ritzt, glaubt, dass sie ihm Stärke und Mut verleihen. Eine Frau, die Runen über die Wiege ihres Kindes hängt, hofft, dass sie böse Geister fernhalten. Die Priester, die diese Geheimnisse hüten, sind mächtige Männer in ihren Gemeinschaften. Sie kennen die Namen aller Götter und Geister, die Formeln aller Zaubersprüche, die Bedeutung aller Zeichen. Doch ihr Wissen ist gefährlich, denn wer mit den Göttern verkehrt, riskiert von ihnen verschlungen zu werden. Ting und Stammesführer, stellen Sie sich eine Lichtung im Herzen des germanischen Waldes vor, wo Hunderte von Männern in einem großen Kreis versammelt sind, ihre Speere in die Erde gerammt, ihre Schilde zu ihren Füßen gelegt. Die Morgensonne bricht durch die Baumkronen und wirft lange Schatten über diese außergewöhnliche Versammlung, wo nicht Könige oder Kaiser herrschen, sondern das Wort der freien Männer Gesetz wird. Dies ist das Thing, die Volksversammlung der Germanen, wo Recht gesprochen wird, wo Häuptlinge gewählt werden und wo das Schicksal ganzer Stämme entschieden wird. Hier zwischen den heiligen Eichen, wo die Götter selbst als Zeugen anwesend sind, verwandelt sich die scheinbare Anarchie der barbaren Stämme in eine Form der Demokratie, die Rom niemals verstehen wird. Der Thingplatz ist kein zufällig gewählter Ort. Generationen von Stammesältesten haben diesen Hain geheiligt, haben hier ihre Opfer dargebracht und ihre wichtigsten Entscheidungen getroffen. Die größten Steine sind zu einem Kreis angeordnet und in der Mitte steht ein uralter Thron aus Eichenholz, auf dem der gewählte Thingherr sitzt. Ein Mann von großer Weisheit und unzweifelhafter Ehre, der die Versammlung leitet, aber nicht beherrscht. Stellen Sie sich die Szene vor. Ein Streit zwischen zwei Bauernfamilien über die Grenzen ihrer Felder wird vor die Versammlung gebracht. Die beiden Streitparteien stehen sich gegenüber, ihre Gesichter rot vor Zorn, ihre Hände an den Schwertgriffen. Doch hier herrscht nicht das Recht des Stärkeren, sondern das Gesetz der Gemeinschaft. Zeugen werden aufgerufen, Eide geschworen, und die Menge hört zu, murmelt zustimmend oder missbilligend, je nach dem Verlauf der Beweisführung. Die Macht der germanischen Häuptlinge ist nicht absolut wie die römischer Kaiser oder orientalischer Könige. Sie herrschen nur so lange, wie sie das Vertrauen ihrer Krieger besitzen. Und dieses Vertrauen muss täglich neu verdient werden. Ein Häuptling, der seinem Gefolge nicht genug Beute verschafft, der seine Männer in aussichtslose Schlachten führt oder der die alten Sitten missachtet, kann schnell feststellen, dass seine Halle leer und seine Stimme ohne Gewicht ist. Die Kriegerbanden, die sich um diese Führer scharen, sind mehr als nur militärische Einheiten. Sie sind Bruderschaften, die durch Eide des Blutes und der Ehre verbunden sind. Stellen Sie sich vor, wie ein junger Mann zum ersten Mal in die Halle seines Häuptlings tritt. Seine Augen leuchten vor Aufregung und Ehrfurcht. Die Wände sind mit Waffen und Schilden geschmückt, die von ruhmreichen Taten vergangener Schlachten erzählen. Am langen Tisch sitzen die Veteranen, ihre Narben wie Medaillen, ihre Augen voller Geschichten von Krieg und Abenteuer. Der Häuptling selbst sitzt auf seinem Hochsitz, einen goldenen Armreif um das Handgelenk, sein Schwert quer über den Knien. Wenn er spricht, verstummt die Halle. Denn seine Worte können über Leben und Tod entscheiden. Er ist nicht nur ein Kriegsherr, sondern auch ein Richter, ein Priester und ein Vater für seine Männer. Seine Großzügigkeit ist legendär, denn ein geiziger Häuptling verliert schnell die Loyalität seiner Gefolgsleute. Die Verteilung der Beute nach erfolgreichen Raubzügen ist ein Ritual von größter Bedeutung. Jeder Krieger erhält seinen Anteil entsprechend seinem Rang und seinem Mut in der Schlacht. Die wertvollsten Stücke, die kunstvoll geschmiedeten Schwerter, die goldenen Armreifen, die prächtigen Pelze werden mit feierlichen Worten überreicht. Ein Krieger, der einen solchen Schatz von seinem Häuptling erhält, ist nicht nur reich geworden, sondern auch geehrt worden vor seinen Kameraden. Doch die Macht der Häuptlinge hat auch ihre Grenzen. Wichtige Entscheidungen, besonders solche, die den ganzen Stamm betreffen, müssen vor dem Thing gebracht werden. Krieg und Frieden, neue Gesetze, die Wahl neuer Führer, die Bestrafung schwerer Verbrechen. All dies liegt in der Hand der Volksversammlung. Die Stimme wird nicht durch Stimmzettel abgegeben, sondern durch das Klirren der Waffen. Wenn die Mehrheit zustimmt, schlagen die Männer mit ihren Speeren an ihre Schilde und der Lärm hallt durch den Wald wie Donner. Die Rechtsprechung folgt uralten Traditionen, die von Generation zu Generation mündlich überliefert wurden. Es gibt keine geschriebenen Gesetze, keine Rechtsgelehrten, keine Richter im römischen Sinne. Stattdessen hüten die Stammesältesten das Wissen um Recht und Unrecht in ihren Köpfen und ihre Entscheidungen basieren auf Präzedenzfällen und dem Gefühl der Gemeinschaft für Gerechtigkeit. Dieser scheinbar primitive System der Selbstverwaltung ist jedoch erstaunlich effektiv. Es schafft eine Gesellschaft, in der jeder freie Mann eine Stimme hat, in der Macht geteilt und kontrolliert wird und in der die Führer dem Volk verantwortlich sind. Es ist ein System, das Krieger hervorbringt, die bereit sind, für ihre Freiheit zu sterben, und Häuptlinge, die ihre Autorität durch Taten und nicht durch Geburt rechtfertigen müssen. Doch diese Ordnung ist fragil und große Veränderungen stehen bevor. Hunnen treiben die Stämme nach Westen. Stellen Sie sich die Unruhe vor, die im Jahr 375 nach Christus über die gotischen Siedlungen am Schwarzen Meer hereinbrach, als die ersten Reiter aus den endlosen Steppen Asiens auftauchten. Diese Männer sahen anders aus als alles, was die Germanen kannten, klein und gedrungen, ihre Gesichter von der Sonne gezeichnet und von den Strapazen der Steppe geprägt, ihre Augen schmal und wachsam. Sie ritten auf kleinen, aber zähen Pferden, mit denen sie wie zu einer Einheit verschmolzen waren, und ihre Bögen konnten einen Pfeil mit erstaunlicher Präzision über weite Entfernungen schießen. Diese Hunnen, wie sie später genannt werden sollten, brachten eine Art der Kriegsführung mit sich, die alles veränderte, was die Völker Europas über Strategie und Eroberung wussten. Der gotische König Ermanarich, ein erfahrener Herrscher, der über ein Reich gebot, das sich vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee erstreckte, erkannte sofort die Herausforderung, die von diesen Steppnomaden ausging. Seine Kundschafter berichteten von Armeen, die wie Sturmwinde über die Ebenen fegten. Siedlungen überraschten und wieder verschwanden, bevor Verteidiger organisiert werden konnten. Die Hunnen kämpften nicht wie sesshafte Völker. Sie führten keine langwierigen Belagerungen durch und suchten keine entscheidenden Feldschlachten. Stattdessen zermürbten sie ihre Feinde durch ständige Angriffe, unvorhersagbare Manöver und eine Beweglichkeit, die ihre Gegner ratlos machte. Stellen Sie sich die Szene vor. In einer gotischen Siedlung am Dnjepr erwachen die Bewohner zu einem gewöhnlichen Morgen, als plötzlich der Boden unter den Hufen zahlreicher Pferde zu beben beginnt. Am Horizont erscheint eine Staubwolke, die schnell näher kommt, und aus ihr lösen sich die Gestalten von Reitern, die ihre Bögen spannen und ihre Schlachtrufe ausstoßen. Bevor die Goten ihre Verteidigung organisieren können, sind die Hunnen bereits da, kämpfen mit einer Intensität, die alle überrascht, und verschwinden wieder, bevor eine Antwort möglich ist. Der Zusammenbruch des gotischen Reiches war nur der Anfang einer Kettenreaktion, die ganz Europa erschüttern sollte. Die überlebenden Goten, angeführt von Männern wie Alaric und Athanaric, sammelten ihre Familien und ihr Hab und Gut und zogen westwärts, auf der Suche nach neuen Landen, wo sie sich vor den hunnischen Horden in Sicherheit bringen konnten. Doch ihr Zug nach Westen bedeutete, dass sie in die Gebiete anderer Völker eindrangen, die nun ihrerseits gezwungen waren, ihre angestammten Sitze zu verlassen. Die Vandalen, die seit Jahrhunderten in der Gegend des heutigen Polen gesiedelt hatten, sahen sich plötzlich von gotischen Flüchtlingen bedrängt und von hunnischen Kriegern bedroht. Ihre Könige Genserich und Gunderic trafen die schwere Entscheidung, ihre Heimat zu verlassen und mit ihrem ganzen Volk nach Westen zu ziehen. Stellen Sie sich vor, wie diese Wanderung aussah. Zehntausende von Menschen, ihre Ochsenwagen beladen mit allem, was sie besaßen, ihre Kinder und Älteren auf improvisierten Fahrzeugen, während die Krieger die Flanken der Kolonne bewachten und ständig nach Anzeichen von Verfolgung Ausschau hielten. Die Burgunder, die Alemannen, die Sueben, alle großen germanischen Stämme gerieten in Bewegung, als die Welle der Völkerwanderung über Europa rollte. Jeder Stamm, der nach Westen zog, verdrängte andere Völker, die nun ihrerseits zu Wanderern wurden. Es war, als hätte jemand einen Stein in einen ruhigen Teich geworfen, und die Wellen breiteten sich in alle Richtungen aus. Attila, der mächtige König der Hunnen, verstand es meisterhaft, diese Unruhe zu seinem Vorteil zu nutzen. Er war nicht nur ein Kriegsherr, sondern auch ein Diplomat und Stratege, der die Schwächen seiner Feinde ebenso gut kannte wie die Stärken seiner eigenen Krieger. Stellen Sie sich vor, wie er in seinem prächtigen Zelt sitzt, umgeben von Beratern und Boten, während er die Berichte über die Bewegungen der verschiedenen Völker studiert. Seine Augen glänzen vor Klugheit, als er seine Pläne entwickelt, nicht nur um Land zu erobern, sondern um die gesamte Ordnung Europas zu seinen Gunsten zu verändern. Doch die Hunnen waren nicht nur Eroberer, sie waren auch Wegbereiter für eine neue Ordnung. Die germanischen Stämme, die vor ihnen flohen, brachten ihre Fertigkeiten, ihre Organisationsformen und ihre Kulturen in neue Gebiete. Die Franken etablierten sich in Gallien, die Westgoten in Spanien, die Ostgoten in Italien, die Vandalen in Nordafrika. Jeder dieser Stämme würde ein neues Königreich gründen und die Kultur der Gebiete prägen, in die sie einwanderten. Die Ironie der Geschichte wollte es, dass die Hunnen, die diese gewaltige Völkerwanderung ausgelöst hatten, selbst nicht von Dauer waren. Nach Attilas Tod im Jahr 453 zerfiel ihr Reich so schnell, wie es entstanden war. Doch die Veränderungen, die sie bewirkt hatten, waren unumkehrbar. Die Landkarte Europas war neu gezeichnet worden und die Grundlagen für die mittelalterlichen Königreiche waren gelegt. Chlodwig gründet das Frankenreich. Stellen Sie sich einen jungen Krieger vor, der im Jahr 481 nach Christus auf einem Hügel über dem Rhein steht und auf die zerstreuten Siedlungen der Franken blickt, die sich wie verlorene Schafe über die Landschaft verteilen. Chlodwig, gerade 15 Jahre alt und König eines kleinen Stammes geworden, träumt von etwas, was seine Vorfahren für unmöglich gehalten hätten. Der Vereinigung aller fränkischen Stämme unter einer einzigen Krone. Seine Augen, blau wie das Wintereis, brennen vor Ehrgeiz, während er die Schwüre seiner Krieger entgegennimmt. Diese Männer, deren Schwerter im Morgenlicht glänzen, ahnen nicht, dass sie dem zukünftigen Begründer eines der mächtigsten Königreiche Europas die Treue schwören. Die Franken waren nicht immer die dominierenden Herren des Rheinlandes gewesen. Jahrhundertelang hatten sie als kleine Stämme in den Marschen und Wäldern nördlich des großen Stromes gelebt, geeint nur durch ihre Sprache und ihre gemeinsamen Götter. Doch als die Völkerwanderung Europa erschütterte und die alten Ordnungen zusammenbrachen, erkannten die Klügsten unter ihren Führern, dass nur durch Einheit das Überleben möglich war. Die Salier, die Ribuarier, die Chatuarier, alle diese Stämme mussten unter einem Banner vereint werden, wenn sie nicht einzeln von stärkeren Völkern verschlungen werden wollten. Chlodwig verstand diese Notwendigkeit besser als jeder andere. Er war nicht nur ein Krieger, sondern auch ein Politiker von außergewöhnlicher Klugheit. Stellen Sie sich vor, wie er in seiner Halle sitzt, umgeben von seinen Beratern, während er seine Pläne schmiedet. Die Wände sind mit erbeuteten römischen Waffen geschmückt und das Feuer wirft tanzende Schatten auf die Gesichter der Männer, die über das Schicksal ganzer Völker beraten. Seine Strategie ist einfach und genial zugleich. Er wird die fränkischen Stämme nicht nur durch Krieg unterwerfen, sondern auch durch geschickte Heiratspolitik und diplomatische Bündnisse. Sein erster großer Triumph kam gegen Syagrius, den letzten römischen Statthalter in Gallien, der sich in Soissons verschanzt hatte und über die Reste der römischen Macht in Nordfrankreich herrschte. Diese Schlacht war mehr als nur ein militärischer Sieg. Sie war ein Symbol für das Ende der alten Ordnung und den Beginn einer neuen. Stellen Sie sich die Szene vor. Die fränkischen Krieger, ihre Franziska-Äxte hoch erhoben, stürmen die römischen Reihen, während Ludwig selbst an der Spitze seiner Männer kämpft. Sein Schwert blitzt in der Sonne wie ein Meteor der Rache. Nach diesem Sieg begann Ludwig systematisch, die anderen fränkischen Könige zu eliminieren. Doch er kämpfte nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit List und Verrat. Ragnachar, König der Ribuarier, wurde von seinen eigenen Männern gefangen genommen, nachdem Ludwig sie bestochen hatte. Chararich, ein anderer Rivale, wurde unter dem Vorwand einer Friedensverhandlung ermordet. Diese Taten waren brutal, aber sie waren notwendig für die Einigung der Franken unter einer einzigen Herrschaft. Die entscheidende Wende in Ludwigs Leben kam jedoch nicht durch eine Schlacht, sondern durch eine Heirat. Als er Clotilde, die burgundische Prinzessin, zur Frau nahm, heiratete er nicht nur eine Frau, sondern auch eine Religion. Clotilde war Christin und sie ließ keine Gelegenheit aus, ihren heidnischen Ehemann zu bekehren. Stellen Sie sich die nächtlichen Gespräche in der königlichen Kammer vor, wo die sanfte Stimme der Königin die Geschichten von Christus erzählt, während draußen der Wind durch die Eichen heult, in denen noch die alten Götter wohnen. Der Moment der Entscheidung kam in der Schlacht von Tolbiac gegen die Alemannen. Als seine Truppen zu weichen begannen und die Niederlage unvermeidlich schien, rief Ludwig zum Gott seiner Frau: »Christus, wenn du mir den Sieg schenkst, werde ich mich taufen lassen.« Wie durch ein Wunder wendete sich das Blatt, die Alemannen flohen und Ludwig hielt sein Versprechen. Die Taufe Ludwigs in der Kathedrale von Reims im Jahr 496 war ein Ereignis von epochaler Bedeutung. Stellen Sie sich vor, wie der stolze Germanenfürst ins Taufbecken steigt, seine langen Haare auf die Schultern fallend, während Bischof Remigius die heiligen Worte spricht. »Beuge dein Haupt, du stolzer Sikamber, verehre, was du verbrannt hast, und verbrenne, was du verehrt hast.« Mit ihm ließen sich 3000 seiner Krieger taufen, und das Frankenreich wurde das erste germanische Königreich, das den katholischen Glauben annahm. Diese Bekehrung war nicht nur eine religiöse Entscheidung, sondern auch ein politischer Meisterstreich. Während die anderen germanischen Reiche dem arianischen Christentum anhingen, das die römische Kirche als Ketzerei betrachtete, wurde Ludwig zum Verbündeten des Papstes und der katholischen Bevölkerung in den eroberten Gebieten. Seine Krieger kämpften nun nicht nur für Beute und Ruhm, sondern auch für den wahren Glauben. Als Ludwig 511 starb, hinterließ er ein Reich, das von der Nordsee bis zu den Pyrenäen reichte. Die Grundlagen für das spätere Frankenreich der Karolinger waren gelegt. Angeln erobern Britannien. Stellen Sie sich die verzweifelten Schreie vor, die im Jahr 449 nach Christus über die britischen Gewässer hallten, als die letzten römischen Legionen ihre Adler einrollten und die Insel verließen, die sie über 300 Jahre lang beschützt hatten. Zurück blieben die romanisierten Kelten, die sich Briten nannten, mit ihren Steinvillen und ihren lateinischen Gebeten, aber ohne die Schwerter und Schilde, die sie vor den wilden Pikten im Norden und den räuberischen Skoten im Westen geschützt hatten. In ihrer Verzweiflung wandten sie sich an ein Volk, das ihnen als Söldner dienen sollte, doch stattdessen zu ihren Eroberern wurde. Die Angeln, Sachsen und Jüten aus den nebelverhangenen Küsten Norddeutschlands und Dänemarks. Vortigern, der selbsternannte Hochkönig der Briten, glaubte, er könne diese Germanenstämme kontrollieren, wie Rom einst die Hilfstruppen aus fernen Ländern kontrolliert hatte. Stellen Sie sich vor, wie er in seinem Palast in Canterbury sitzt, umgeben von den Luxusgütern einer untergehenden Zivilisation, während er die Botschaften seiner Berater studiert. Seine Finger, geschmückt mit goldenen Ringen, zittern leicht, als er die Berichte über die Plünderungen der Pikten liest. In seiner Arroganz denkt er, dass die Barbaren aus dem Norden dankbar sein werden, in seinem Dienst zu stehen, und dass er sie nach getaner Arbeit wieder über die Nordsee zurückschicken kann. Doch die Angeln und Sachsen, die unter der Führung der legendären Brüder Hengist und Horsa über die stürmische See segelten, hatten andere Pläne. Diese Männer waren nicht nur Krieger, sondern auch Siedler, die das fruchtbare Land Britanniens mit hungrigen Augen betrachteten. Ihre Drachenschiffe, deren geschnitzte Galionsfiguren in der Morgensonne glänzten, trugen nicht nur bewaffnete Männer, sondern auch Frauen und Kinder, Handwerker und Bauern, die bereit waren, eine neue Heimat zu gründen. Die ersten Jahre der Zusammenarbeit verliefen nach Vortigerns Plänen. Die germanischen Söldner schlugen die Pikten zurück und sicherten die Grenzen des britorömischen Reiches. Doch mit jedem Sieg wuchs ihr Selbstbewusstsein. Und mit jedem Schiff, das neue Siedler brachte, wurde ihr Einfluss stärker. Stellen Sie sich vor, wie sich die Machtverhältnisse unmerklich zu verschieben beginnen. Die Angeln und Sachsen fordern nicht mehr nur Sold, sondern auch Land, nicht mehr nur Beute, sondern auch politischen Einfluss. Der Konflikt brach aus, als Vortigern die Zahlung der vereinbarten Tribute verweigerte. Hengist, ein listiger Krieger mit einem grauen Bart, der die Narben unzähliger Schlachten trug, erkannte sofort die Schwäche seiner Auftraggeber. In einer dramatischen Szene vor der Versammlung der britischen Adligen zog er sein Schwert und erklärte: Ihr habt uns gerufen, um eure Feinde zu bekämpfen. Doch ihr seid zu schwach geworden, um eure Freunde zu bezahlen. Wir werden uns nehmen, was uns zusteht. Was folgte, war einer der blutigsten Eroberungskriege in der Geschichte Britanniens. Die Angeln und Sachsen, verstärkt durch ständige Zuzüge aus ihrer Heimat, kämpften mit der Wut von Männern, die um ihr neues Zuhause kämpften. Ihre Schlachtäxte spalteten die Schilde der Briten. Ihre Speere durchbohrten die Panzer der romanisierten Kelten. Und ihre Kriegsschreie hallten durch die Täler, wo einst lateinische Hymnen gesungen worden waren. Die Briten leisteten verzweifelten Widerstand. Unter Führern wie Ambrosius, Aurelianus und möglicherweise jenem legendären König, der später als Artus bekannt werden sollte, schlugen sie zurück und gewannen sogar einige bedeutende Siege. Die Schlacht von Badon Hill um 500 nach Christus stoppte die germanische Expansion für eine Generation und wurde zum Stoff für Legenden, die bis heute fortleben. Doch der Widerstand der Briten war nur ein Aufschub des Unvermeidlichen. Stellen Sie sich die Szene vor. In den Ruinen römischer Städte, wo Moos über zerbrochene Statuen wächst und wilde Tiere in den Thermen hausen, kämpfen die letzten Verteidiger der alten Ordnung gegen Krieger, die eine neue Welt errichten wollen. Die Angeln bringen nicht nur Krieg, sondern auch ihre Sprache, ihre Götter und ihre Gesetze. Wo einst lateinische Inschriften prangten, werden nun Runensteine errichtet. Wo einst christliche Kirchen standen, werden Opferhaine angelegt. Die Eroberung war nicht nur militärisch, sondern auch kulturell. Die Angeln gründeten Königreiche mit Namen, die bis heute überleben. Wessex, Sussex, Essex, East Anglia. Ihre Sprache, das Angelsächsische, verdrängte das Lateinische und das Keltische und wurde zur Grundlage dessen, was wir heute als Englisch kennen. Ihre Gesetze, ihre Sitten und ihre Geschichten prägten die neue Gesellschaft, die aus der Asche der römischen Zivilisation entstand. Als die Sonne des 6. Jahrhunderts unterging, war Britannien nicht mehr die römische Insel, die es einst gewesen war. Es war zu England geworden, dem Land der Angeln, wo germanische Könige in Hallen aus Holz und Lehm herrschten und wo die Geschichten nordischer Helden unter dem regnerischen Himmel erzählt wurden. Langobarden ergreifen Italien. Stellen Sie sich die Verzweiflung vor, die im Jahr 568 nach Christus über die blühenden Städte Norditaliens hereinbrach, als die ersten Späher mit der Nachricht zurückkehrten, dass eine neue Barbarenhorde die Alpenpässe überquert hatte. Die Langobarden, deren Name Langbärte bedeutete und die mit ihren bis zur Brust reichenden Bärten ein furchteinflößendes Aussehen hatten, strömten wie eine Sturzflut in die Po-Ebene hinein. An ihrer Spitze ritt König Alboin, ein Krieger von gigantischer Statur, der aus dem Schädel seines besiegten Feindes Kunimund einen Trinkbecher hatte machen lassen und nun gekommen war, um sich das reichste Land Europas als Beute zu nehmen. Diese Langobarden waren keine gewöhnlichen Plünderer, die kamen, um zu rauben und wieder zu verschwinden. Sie waren ein ganzes Volk auf Wanderschaft. Zehntausende von Kriegern mit ihren Familien, die ihre Heimat in Pannonien aufgegeben hatten, als die Awaren sie von dort vertrieben. Ihre Ochsenkarren, beladen mit allem, was sie besaßen, rollten durch die Täler, während ihre Reiter wie Geister des Krieges über die Hügel schwärmten. Diese Männer trugen nicht nur Waffen, sondern auch Pflüge, nicht nur Schwerter, sondern auch Werkzeuge, denn sie kamen, um zu bleiben. Stellen Sie sich vor, wie die Nachricht von ihrem Kommen die byzantinischen Statthalter in Ravenna erschütterte. Das Oströmische Reich hatte gerade erst Italien von den Goten zurückerobert und die Wunden dieses 20-jährigen Krieges waren noch nicht verheilt. Die Städte lagen in Ruinen, die Bevölkerung war dezimiert und die byzantinischen Garnisonen waren zu schwach, um einem neuen Ansturm standzuhalten. Kaiser Justinian war tot und sein Nachfolger Justin II. War mehr mit den Problemen im Osten beschäftigt als mit der Verteidigung der italienischen Halbinsel. Die Eroberung Italiens durch die Langobarden war ein Meisterwerk der Geschwindigkeit und Brutalität. Alboin teilte seine Streitkräfte in mehrere Kolonnen auf, die gleichzeitig verschiedene Routen einschlugen und die byzantinischen Verteidiger überall gleichzeitig bedrohten. Milano, die prächtige Hauptstadt Norditaliens, fiel ohne nennenswerten Widerstand, ebenso wie Pavia, das zur neuen Hauptstadt des Langobardenreiches werden sollte. Die Einwohner dieser Städte, die noch vor wenigen Jahren unter byzantinischer Herrschaft ein relativ friedliches Leben geführt hatten, sahen sich plötzlich mit Eroberern konfrontiert, die ihre Sprache nicht sprachen und ihre Sitten nicht kannten. Alboin selbst war eine Gestalt, die Bewunderung und Entsetzen zugleich hervorrief. Stellen Sie sich vor, wie er in der eroberten Königshalle von Pavia sitzt, seinen berüchtigten Schädelbecher in der Hand, während er über die Verteilung der italienischen Ländereien berät. Seine Krieger, die Pharas genannt wurden, erhielten nicht nur Kriegsbeute, sondern ganze Landstriche mit allem, was dazugehörte. Dörfer, Felder, Weinberge und die Menschen, die sie bearbeiteten. Diese Landverteilung war nicht nur eine Belohnung für treue Dienste, sondern auch eine Notwendigkeit, um die Langobarden als Herrscherschicht in Italien zu etablieren. Doch der Triumph Alboins war von kurzer Dauer. Seine Ehe mit Rosamunde, der Tochter des von ihm getöteten Gepidenkönigs Conimund, war ein politisches Arrangement, das zu einer der blutigsten Tragödien der Völkerwanderungszeit werden sollte. Während eines Festmahls in Verona zwang der betrunkene König seine Frau, aus dem Schädel ihres Vaters zu trinken. Stellen Sie sich die Szene vor. Die Halle ist erfüllt von Gelächter und Gesang. Die Langobarden feiern ihre Siege, während Rosamunde, bleich vor Entsetzen und Zorn, den grausigen Becher an die Lippen führt. In diesem Moment schwor sie Rache, eine Rache, die 3 Jahre später den ersten Langobardenkönig Italiens das Leben kosten sollte. Der Mord an Alboin durch seine eigene Frau und ihren Geliebten Helmichis stürzte das junge Königreich in eine Krise, die beinahe zu seinem Ende geführt hätte. Doch die Langobarden erwiesen sich als zäher, als ihre Feinde erwartet hatten. Nach Jahren der Anarchie und der Kämpfe zwischen rivalisierenden Herzögen gelang es König Authari, die Einheit des Reiches wiederherzustellen und die byzantinischen Gegenoffensiven abzuwehren. Die Langobarden brachten nicht nur Krieg und Zerstörung nach Italien, sondern auch eine neue Kultur und neue Gesetze. Ihr Edictum Rotari, das um 643 erlassen wurde, war eines der ersten geschriebenen Gesetzbücher der Völkerwanderungszeit und zeigt, wie sich die Barbaren an die komplexen Verhältnisse der zivilisierten Welt anpassten. Gleichzeitig behielten sie ihre eigene Identität bei, ihre Sprache, ihre Sitten und ihre Religion, denn viele von ihnen blieben auch nach der Eroberung Italiens dem arianischen Christentum treu. Die Langobarden sollten Italien für mehr als 2 Jahrhunderte beherrschen und dabei eine Kultur schaffen, die germanische Traditionen mit römischem Erbe und christlichen Einflüssen verband. Ihre Spuren sind noch heute in der italienischen Sprache, in der Architektur und in den Gesetzen zu finden. Karl christianisiert die Sachsen. Stellen Sie sich die heiligen Haine Westfalens vor, wo im Jahr 772 nach Christus die gewaltige Irminsul stand, jene symbolische Weltensäule der Sachsen, die seit Jahrhunderten das spirituelle Zentrum ihres Widerstands gegen jede fremde Macht darstellte. Diese uralte Eiche, deren Stamm von enormer Größe war, ragte wie ein lebender Turm aus dem heiligen Hain hervor. Ihre Äste streckten sich gen Himmel, als wollten sie die Götter selbst berühren. Doch an diesem schicksalhaften Tag schwangen fränkische Krieger ihre Äxte gegen das heiligste Symbol der sächsischen Welt. Und mit jedem Schlag gegen die Rinde des Baumes erzitterte das Herz eines ganzen Volkes. Karl, der große König der Franken, den die Geschichte später als Karl den Großen feiern würde, war nicht nach Sachsen gekommen, um zu plündern oder Tribute zu fordern. Er war gekommen, um ein ganzes Volk aus der Welt des Heidentums in die christliche Gemeinschaft zu führen. Und er war bereit, dafür 30 Jahre seines Lebens zu investieren. Seine Augen, entschlossen und zielstrebig, blickten auf die Trümmer der Irminsul, während seine Priester bereits damit begannen, an derselben Stelle ein hölzernes Kreuz zu errichten. Die Sachsen, die diesen symbolischen Akt mit ansehen mussten, erkannten sofort, dass dies kein gewöhnlicher Konflikt war. Widukind, ihr charismatischer Anführer, ein Mann, dessen Name allein schon Respekt einflößte, sammelte die Krieger seines Volkes, wie ein Sturm die Wolken sammelt. Stellen Sie sich vor, wie er in der Versammlung der Stammesführer steht. Sein langes Haar weht im Wind, seine Stimme trägt über die Menge. Sie haben nicht nur unsere Dörfer bedroht, sie haben unsere heiligsten Traditionen angegriffen. Wer bereit ist, für unsere Väter und unsere Freiheit zu kämpfen, der folge mir. Was folgte, war kein Krieg im herkömmlichen Sinne, sondern ein Kampf zwischen zwei Welten, zwischen dem christlichen Frankenreich und dem letzten großen heidnischen Volk Mitteleuropas. Die Sachsen kämpften nicht nur für ihr Land, sondern für ihre Identität, für das Recht, ihre Götter zu verehren und nach den Gesetzen ihrer Vorfahren zu leben. Ihre Krieger, die sich traditionelle Symbole auf die Gesichter malten und vor der Schlacht ihre Kampfeshymnen sangen, kämpften mit einer Entschlossenheit, die nur Menschen aufbringen können, die für alles kämpfen, was ihnen heilig ist. Karl hingegen führte einen Bekehrungskrieg, der mit der Systematik einer römischen Eroberung durchgeführt wurde. Seine Strategie war durchdacht und konsequent. Er ließ Festungen errichten, um das eroberte Gebiet zu sichern, siedelte Bevölkerungsgruppen um, um den Widerstand zu schwächen, und erließ strenge Gesetze, die das Heidentum unter schwere Strafen stellten. Stellen Sie sich vor, wie sächsische Familien zusehen mussten, wie ihre Traditionen verboten wurden, oder wie Kinder von ihren Eltern getrennt und in fränkische Klöster gebracht wurden, um dort zu Christen erzogen zu werden. Ein besonders dunkles Kapitel dieses Konflikts war die Bestrafung von Aufständischen in Werden im Jahr 782, wo Karl eine große Anzahl sächsischer Gefangener hinrichten ließ. Diese Maßnahme, die als Vergeltung für einen Überfall auf fränkische Truppen gedacht war, wurde zu einem Symbol für die Härte dieses Bekehrungskrieges und brachte Karl bei seinen Gegnern den Ruf eines unnachgiebigen Herrschers ein. Doch selbst diese harten Maßnahmen konnten den Widerstand der Sachsen nicht sofort brechen. Widukind, der wie ein Schatten aus den Wäldern auftauchte und wieder verschwand, führte seine Männer in einem Guerillakrieg, der das Frankenreich vor große Herausforderungen stellte. Jeder eroberte Ort konnte am nächsten Tag wieder in sächsischen Händen sein. Jede errichtete Kirche konnte über Nacht beschädigt werden. Und jeder fränkische Siedler musste mit Widerstand rechnen. Die Wende kam schließlich nicht durch militärische Gewalt allein, sondern durch eine Kombination aus Erschöpfung und politischer Klugheit. Nach 30 Jahren ununterbrochener Kämpfe waren beide Seiten an ihre Grenzen gestoßen. Widu Kind, der große Anführer des sächsischen Widerstands, erkannte, dass sein Volk nicht mehr lange durchhalten konnte. In einer der bedeutsamsten Szenen der deutschen Geschichte trat er 775 vor Karl und empfing aus seinen Händen die Taufe. Stellen Sie sich vor, wie der stolze Sachsenherzog in das Taufbecken steigt, während seine Krieger schweigend zusehen, wie sich das Schicksal ihres Volkes wendet. Mit Widukinds Taufe war der organisierte Widerstand der Sachsen beendet. Das letzte große heidnische Volk Mitteleuropas war christianisiert worden und Karl hatte sein Ziel erreicht, ein geeintes christliches Reich, das von den Pyrenäen bis zur Elbe reichte. Doch der Preis war hoch gewesen und die Erinnerung an diese Eroberung sollte die deutsche Geschichte für immer prägen. Die Integration der Sachsen in das Frankenreich war jedoch erfolgreicher, als viele erwartet hatten. Bereits eine Generation später kämpften sächsische Adlige als loyale Vasallen für das Reich und ihre Nachkommen sollten zu den wichtigsten Stützen der späteren deutschen Könige werden. Stämme werden zu europäischen Völkern. Stellen Sie sich die feierliche Stille vor, die in der Peterskirche zu Rom herrschte. Als Papst Leo III. Am Weihnachtstag des Jahres 800 die goldene Krone über das Haupt Karls des Großen hielt und mit den Worten »Dem von Gott gekrönten Karl, dem großen und friedbringenden Kaiser der Römer, Leben und Sieg« eine neue Ära der europäischen Geschichte einläutete. In diesem Moment, als die Krone das Haupt des Frankenkönigs berührte, verwandelte sich der Nachfahre barbarischer Stammesführer in den Nachfolger der römischen Cäsaren. Die germanischen Stämme, die einst als wilde Horden aus den Wäldern des Nordens gekommen waren, hatten nicht nur das weströmische Reich erobert, sondern auch seine Traditionen geerbt und in neue Formen gegossen. Doch diese Krönung war mehr als nur eine politische Zeremonie. Sie markierte das Ende einer Epoche, in der Europa von wandernden Stämmen und kriegführenden Königen geprägt war. Und den Beginn einer Zeit, in der aus den Trümmern der alten Welt neue Völker mit festen Grenzen und dauerhaften Identitäten entstehen sollten. Die Sachsen, die Karl mit solcher Grausamkeit unterworfen hatte, sollten zu einem der wichtigsten Stämme des neuen Heiligen Römischen Reiches werden. Die Franken, einst kleine Stämme am Niederrhein, waren zu den Herren Westeuropas geworden. Stellen Sie sich vor, wie diese Transformation in den Dörfern und Städten des Karolingerreiches aussah. In einem sächsischen Dorf, wo einst die Irminsul gestanden hatte, erhebt sich nun eine steinerne Kirche, deren Glocken die Gläubigen zum Gottesdienst rufen. Die Nachkommen der Krieger, die gegen Karl gekämpft hatten, knien nun vor christlichen Altären und beten zu dem Gott, den ihre Väter verflucht hatten. Ihre Kinder lernen nicht mehr die alten Runen, sondern lateinische Buchstaben. Und ihre Geschichten handeln nicht mehr von Wodan und Dona, sondern von Christus und den Heiligen. Die Sprache selbst begann sich zu wandeln. Das Althochdeutsche, das aus der Verschmelzung verschiedener germanischer Dialekte entstanden war, wurde zur Literatursprache der neuen Epoche. In den Skriptorien der Klöster übersetzten gelehrte Mönche die lateinischen Texte in die Volkssprache und schufen dabei die ersten deutschen Werke der Weltliteratur. Das Hildebrandslied, das Wessobrunner Gebet, die Merseburger Zaubersprüche. Diese Texte zeigen, wie sich die alte germanische Kultur mit der neuen christlichen Welt zu verbinden begann. Doch die Einheit von Karls Reich war fragil. Bereits zu seinen Lebzeiten zeigten sich Risse in dem gewaltigen Gebilde, das er geschaffen hatte. Die alten Stammesidentitäten waren nicht verschwunden, sondern nur überlagert worden. Als Karl 814 starb, brach sofort ein Konflikt zwischen seinen Söhnen und Enkeln aus, die alle Anspruch auf das Erbe des großen Kaisers erhoben. Der Vertrag von Verdun 48 teilte das Reich in drei Teile: das Westfrankenreich, das spätere Frankreich, das Ostfrankenreich, das spätere Deutschland und das Mittelreich, das bald zwischen seinen mächtigen Nachbarn aufgeteilt werden sollte. Diese Teilung war mehr als nur eine administrative Maßnahme. Sie spiegelte die Tatsache wider, dass aus den germanischen Stämmen, die einst unter einer einzigen Führung gestanden hatten, verschiedene Völker mit unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Interessen geworden waren. Die Franken im Westen begannen sich mit der gallorömischen Bevölkerung zu vermischen und entwickelten eine Kultur, die mehr romanisch als germanisch war. Die Sachsen, Bayern und Alemannen im Osten behielten ihre germanischen Traditionen bei und bildeten den Kern dessen, was später das deutsche Volk werden sollte. Stellen Sie sich vor, wie ein Reisender des 9. Jahrhunderts diese Veränderungen wahrgenommen hätte. In Paris hört er eine Sprache, die bereits dem modernen Französisch ähnelt. In Aachen sprechen die Menschen ein Deutsch, das einem heutigen Sprecher noch verständlich wäre. Und in Italien verschmelzen lombardische Traditionen mit römischen Erinnerungen zu etwas völlig Neuem. Die alten Stammesnamen leben weiter, aber sie bezeichnen nun Regionen und Herzogtümer, nichts mehr wandernde Kriegerverbände. Die Normannen, die letzten germanischen Stämme, die noch dem alten Nomadenleben anhingen, begannen ebenfalls sesshaft zu werden. In der Normandie, in England, in Sizilien und sogar in Russland gründeten sie Reiche, die die europäische Geschichte für Jahrhunderte prägen sollten. Doch auch sie wurden schließlich von den Kulturen assimiliert, die sie erobert hatten. Am Ende des 9. Jahrhunderts war die große Völkerwanderung vorbei. Die Landkarte Europas hatte sich stabilisiert und aus den wandernden Stämmen waren sesshafte Völker geworden. Die Deutschen, die Franzosen, die Engländer, die Italiener, alle diese Nationen trugen das Erbe der germanischen Stämme in sich, aber sie waren zu etwas Neuem geworden. Die Zeit der Stammeskönige war vorbei. Die Zeit der Völker hatte begonnen.